Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir endeten damit, dass Hendrik Ehrlich und Viktor Alter ermordet wurden. Zwei der Menschen, die mit Recht als Vorläufer des jüdisch-antifaschistischen Komitees bezeichnet werden können. In ihnen ist das Verhältnis der Bolschewiki und Stalin zu den Juden wie in a nutshell betrachtbar. Wir haben ja schon die Rolle von Juden in der sozialistischen Bewegung Russlands ausführlich thematisiert, in der der Bund und deren Mitglieder, die Bundisten, eine große Rolle spielten. Den Satz, die Trotzkis haben die Revolution gemacht und die Bronsteins zahlen die Rechnungen, kennen wir ja. Ehrlich wurde 1882 als Müllersohn in Lublin geboren und studierte ab 1903 Jura in Warschau. Als Mitglied des illegalen Bundes frequentierte er Gefängniszellen und wurde von der Universität relegiert. 1904 ging er nach Berlin, um Volkswirtschaftslehre und Staatswissenschaft zu studieren. 1906 konnte er sich an der St. Petersburger Universität immatrikulieren, um 1908 das Studium abzuschließen und ein Jahr später wegen bundistischer Tätigkeit wiederum im Gefängnis mit anschließender Verbannung zu landen. Er heiratete die Tochter des großen jüdischen Historikers Simon Dubnow, die er in der bundistischen Gruppe kennengelernt hatte, und gemeinsam studierten sie in München, bis Ehrlich vom Zentralkomitee des Bundes als parlamentarischer Staatssekretär der menschewistischen Duma-Fraktion abberufen wurde. Er wurde dann 1913 ZK-Mitglied des Bundes und Redakteur der sozialistischen Zeitung Jüdische Nachrichten, also Jewreski Vesti. Bei Ausbruch der Februarrevolution 1917 wurde Ehrlich als Mitglied des Arbeiterrates der Hauptstadt zum allrussischen Zentralexekutivkomitee der Arbeiter- und Soldatenräte gewählt. Sogar Stalin urteilte später über seine damaligen Reden, dass die einzige vernünftige Rede, die von Hendrik Ehrlich war. Er war auch Vertreter im ZK der Menschewiki. Er schlug eine Friedenskonferenz der Sozialisten vor, bei der er auch einer der Delegierten war, allerdings mit der Forderung Friedensschluss ohne Annexionen und Reparationen, die dann leider keinen Erfolg hatte. Er war im August 1917 Mitglied des Provisorischen Rates der Russischen Republik, der dann nach dem Oktoberputsch liquidiert wurde. Und er gehörte dem ZK der Menschewiki an und schrieb für die Rabotschaja Gazeta, Arbeiterzeitung. Als die Bolschewiki immer mehr gegen ihre einzigen Genossen vorgingen, musste Ehrlich seine Familie 1918 nach Polen in Sicherheit bringen, wollte zurück, aber Wladimir Medem, Führer des Bundes, bat ihn, den Bund im unabhängig gewordenen Polen zu leiten. Dort wirkte er 20 Jahre im Bund der politischen Partei, Gewerkschaftsbund, Bildungs- und Sozialwerk zugleich war und zahlreiche kulturelle und soziale Organisationen hatte. Er war durchgehend Spitzenkandidat beim Bund, Staatsrat in Warschau bis 1939. Er versuchte Bruderkämpfe der Kommunisten, Zionisten und Bundisten zu verhindern und hatte gute, teils freundschaftliche Beziehungen zu vielen Führern der Sozialisten und Gewerkschaften wie Leon Blum in Frankreich und David Dubinsky in den USA. Der jüngere, Viktor Adler, war 1890 in Mlawa in Westpolen geboren, als Sohn eines Waldbesitzers und Holzhändlers. Als die Familie nach Warschau zog und dort das Gymnasium besuchte, organisierte er 1905 den Schülerstreik für die Einführung der polnischen Sprache im zaristisch besetzten Polen und bekam Schulverbot. Als Mitglied der technischen Abteilung der Kampforganisation des Bundes versteckte er mit seinen Geschwistern Waffen im Keller der Familie. Der Polizeichef Warschaus wollte, nachdem er denunziert wurde, ihn persönlich verhaften, wovon ihn allerdings ein Bombenattentat polnischer Sozialisten abhielt. 1906 verließ Alter Polen und machte eine externe Abiturprüfung, studierte Elektrotechnik und Maschinenbau an der TH in Lieg und schloss als Ingenieur ab. Seine Bundaktivisten setzte er fort in Kontakt mit der Auslandsleitung in Genf. Als er 1912 nach Warschau zurückkam, wurde er von der zaristischen Polizei verhaftet und ab nach Sibirien, konnte aber nach Belgien entkommen. 1914 nahm er am Krieg teil, bis er nach England evakuiert wurde, wo er Mitglied der englischen Bundorganisation und der marxistischen British Socialist Party wurde. Zur Februarrevolution 1917 fuhr er mit jüdischen und russischen Genossen ins Zentrum der jüdischen Arbeiterbewegung in die Ukraine. Im August wurde er ins ZK des Bundes in Moskau gewählt und war im Vorstand der internationalistischen Fraktion der SDAPR, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Im Juli 1918 wurde er von der Cheka verhaftet und kehrte nach Entlassung nach Polen zurück. Der Bund machte sich wie andere sozialistischen Parteien Illusionen über die Kooperation mit der KP. Alter fuhr illegal als Mitglied der bundistischen Delegation zum dritten Kongress der Komintern 1921 in Moskau und traf mit vielen Führern zusammen, die er von früher kannte. Angeblich hatte er einen Brief aus England geschmuggelt und wurde deswegen festgenommen und kam ins Butyrki-Gefängnis. Durch Hungerstreik und der Drohung der Bundisten mit schweren Konsequenzen wurde er freigelassen, weil Lenin einen internationalen Skandal scheute. Seitdem konzentrierte er sich auf gewerkschaftliche Arbeit und Vertretung der jüdischen Arbeiter und entrechteten Heimarbeiter. 1939 vertrat er ca. 100.000 Mitglieder der Bundgewerkschaften bei der Zentralkommission des polnischen Gewerkschaftsbundes. Er formulierte oft verbindliche Dokumente der polnischen Arbeiterbewegung, gehörte 1919 bis 1939 als Bundist im Magistrat von Warschau an und sein Einsatz für die Belange der Armen und Schwachen, was ihm große Anerkennung brachte. War ja sehr bedeutsam. Dies gelang ihm durch die von ihm gegründete Tageszeitung Pisme Kozienne und Wochenzeitung Nowe Pismo, die mehrfach durch die Zensurbehörden versiegelt wurden und die Ausgaben verboten wurden. Zu den Moskauer Prozessen 1947 gegen Sinwiew, Kamenev und andere schrieb er in der jiddischen Volkszeitung, die Schüsse von Moskau treffen nicht nur die Verurteilten, sondern die ganze Revolution. Jeder Bundist und Kommunist fühle die Schande und endete mit »Hütet eure Würde«. Schaut, was mit euren Führern von gestern geschehen ist. Dass jüdische und andere Sozialdemokraten als Sozialfaschisten angegriffen wurden, kritisierte er, aber bis September 1939 war er unermüdlich für den Bund und die jüdische Arbeiterbewegung tätig. 1942 erhängte sich Ehrlich und Alter wurde 1943 erschossen, wie wir letztes Mal sagten. In den USA kam es zum Pressekrieg zwischen bundistischen und der jiddischen Zeitung Morgenfreiheit, die die stalinistischen Lüge verteidigte. Die beiden überlebten 1939 nur wegen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, obwohl sie ja Stalins mörderische Politik durchweg kritisiert hatten. Die Initiative eines jüdischen Anti-Hitler-Komitees von Ehrlich und Alter scheiterte und Mensch fragt sich, woher die Illusion, Stalin würde seine Politik ändern. Er wollte die bundistische Bewegung zerstören, aber sein Geheimdienstchef Beria suggerierte ihnen, dass alle Pläne der Bundisten die Sympathie Stalins hätten. Nun war es ja so, dass die jüdischen Führer wussten, dass sie die Verteidigung jüdischer Interessen selbst in die Hand nehmen mussten. Jiddische Schriftsteller wandten sich an das sowjetische Informationsbüro, das am 21. Juni 1941 gegründet wurde. Also kurz nach Beginn des Unternehmens Barbarossa und dem Kommissarbefehl vom 6. Juni. Am 24. August 1941, nach 2 Monaten, kamen im größten Zentralpark für Kultur und Erholung in Moskau Tausende zu einer öffentlichen Versammlung des jüdischen Volkes, wie signalisiert wurde, gebilligt von Stalin, Ehrlich und Alter, die Erstere ja dann umbringen ließ. Ich zitiere, an der Veranstaltung nahmen die bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten aus Partei, Regierung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Armee teil. Anwesend waren unter anderem die Schriftsteller und Dichter Ilja Ehrenburg, David Bergelson, Shmuel Halkin, Peres Markisch, Samuel Marschak, der Theaterdirektor Solomon Micholes, der Chefdirektor des Bolschoi-Orchesters Samuel Samosud, die Generäle Kreiser und Katz, die Musikvirtuosen David Oistrach, Jakob Sack, Emil Gielis und Jakob Flier, der Atomphysiker Piotr Kapitsa, die Filmregisseure Serge Eisenstein und Friedrich Ermler und Alexei Kapoer, der Autor der Drehbücher zu den berühmten Filmen Lenin im Oktober und Lenin 1918, der Bariton Marc Reisen, der Architekt Boris Jofan, Schöpfer eines größenwahnsinnigen Entwurfs für einen Palast der Sowjets, der Schriftsteller Theodor Plivier als Vertreter des antifaschistischen Deutschlands und viele andere prominente. Persönlichkeiten. Die ersten Worte der Botschaften an die Juden lautete: Brüder und Schwester, jeden von der ganzen Welt. Eine Gemeinschaft, die es nach Stalins Definition von 1913 gar nicht geben dürfte. Die Botschaften richteten sich an die Juden der ganzen Welt. Solomon Micholes rief die Juden Englands auf und endete mit: Jüdische Mutter, gib deinem Sohn den Segen und schick ihn in den Kampf gegen den Faschismus. Und sollte es nur dein einziger Sohn sein. Markisch und Eisenstein riefen zur Einigkeit auf. Ilja Ehrenburg brachte es auf den Punkt, ohne einen Gegensatz zwischen Russland und den Juden zu erwähnen. Ich zitiere jetzt Ehrenburg. Ich bin in einer russischen Stadt groß geworden. Meine Muttersprache ist die russische. Ich bin ein russischer Schriftsteller. Wie alle Russen verteidige ich jetzt mein Vaterland. Die Nazis riefen mir noch etwas anderes in Erinnerung. Meine Mutter hieß Hanna. Ich bin Jude. Ich sage es voller Stolz. Stärker als alle hasst uns der Faschismus und dies ziert uns. Je weniger Worte, desto besser. Nicht Worte sind nötig, sondern Kugeln. Mein Land, das russische Volk, das Volk Puschkins und Tolstois haben sich vor allen anderen dem Kampf gestellt. Ich wende mich jetzt an die Juden Amerikas als russischer Schriftsteller und als Jude. Es gibt kein Ozean, hinter dem man sich retten könnte. Hört auf die Stimmen der Geschütze um Gommel. Juden, unser Platz ist in den ersten Reihen. Wir werden jene verfluchen, die sich die Hände in Unschuld waschen. Helft allen, die gegen den grimmigen Feind kämpfen. Eilt England zu Hilfe der Sowjetunion. Mag jeder alles tun, was er kann. Bald wird man von ihm Rechenschaft fordern. Und was hast du getan? Er wird sich vor den Lebenden verantworten müssen. Er wird sich auch vor den Toten verantworten müssen. Er wird sich vor sich selbst verantworten müssen. David Bergelson, ein jiddischer Schriftsteller, hielt eine Ansprache, die in der jiddischen Untergrundzeitung des jüdischen Widerstands in Paris, unser Wort, erschien. Der Titel war »Für die nationale Existenz des jüdischen Volkes. Einheit aller Juden im Kampf gegen den Hitlerismus«. Historisches Treffen der angesehenen Persönlichkeiten und Helden der Roten Armee in Radio Moskau. Da hieß es: Der blutrünstige Hitler will alle Völker, die sich seinem Sklavenregime nicht unterwerfen wollen, ausrotten. In erster Linie will er unser Volk vernichten. Für alle Völker der besetzten Länder bedeutet der Hitlerismus Versklavung, Verfolgung und Folter. Für uns Juden aber bedeutet er die vollkommene Ausrottung und den Untergang. Die Frage des nackten Überlebens stellt sich jetzt in ihrer ganzen Schärfe. Es handelt sich um Leben und Tod unseres Volkes. Noch wütet der vandalische Faschismus. Er vernichtet alles und ins erste Feuer gehen wir Juden. Aber unser Volk wird nicht untergehen. Das Volk von Maimonides, Spinoza, Mendelssohn, Heine, Einstein. Das Volk, das schon vor tausenden von Jahren seinen Peinigern stolz verkündet hat, Lo amut ki eche, ich werde nicht sterben, sondern leben. Teure Brüder und Schwestern, Juden der ganzen Welt, keiner von euch darf selbst für eine Minute vergessen, dass die Lage der Juden noch nie so tragisch war. Die Pflicht eines jeden Juden ist es, sich schnellstens in die internationale antifaschistische Front einzureihen. Der Platz eines jeden Juden ist bei den Armeen der demokratischen Koalition, bei den Partisanen, bei Sabotageaktionen. Helft die Welt für die Hilfe für die Sowjetunion in ihrem heiligen Krieg gegen die faschistische Bestie zu mobilisieren. Im Laufe unserer Geschichte haben wir schon viele Angriffe überstanden. Auch diesen Angriff werden wir überstehen. Wir werden nicht untergehen, wir werden leben. Die Aufrufe richteten sich an die Juden der ganzen Welt und es waren auch Vertreter der Juden Amerikas wie Schachner Epstein anwesend, der auch von einer großen und heiligen Aufgabe sprach. Ohne Unterlass mutig zur vollständigen Vernichtung der faschistischen Ungeheuer beizutragen und forderte keine Totenkerzen, sondern Feuer, in dem die Henker der Menschheit vernichtet werden sollen. Nicht Tränen, sondern Hass und Widerstand gegen die Ungeheuer und Menschenfresser. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Jetzt oder nie. Alle Reden wurden mehrsprachig von Radio Moskau verbreitet. Die Teilnehmer unterzeichneten eine Deklaration. Nach außen hin war das immerhin schon eine radikale Wende der bisherigen Politik, die bislang den Juden jede Anerkennung als Volk verweigert hatte. Den sowjetischen Juden war das erste Mal seit der Revolution der Kontakt mit ihren Brüdern und Schwestern im Westen erlaubt. Auf der anderen Seite betonte Lusowski im Prozess gegen das hier sich entwickelnde JAFK, also jüdisch-antifaschistische Komitee, ich organisierte im Auftrag der Partei ein Meeting. Jeder Redner wurde im ZK instruiert. Jede Rede wurde von mir, Alexandrow und Tscherbakow gelesen. Beim August-Meeting war noch nicht von einem Komitee die Rede und die Mitglieder gaben unterschiedliche Zeitpunkte an, wann das überhaupt gegründet worden ist. Wir kennen das ja von Vereinsgründungen, dass das eine Zeit dauern kann. Lusowski gab Ende 1941 an Archivdokumente geben an, dass Mitte Dezember 1941 mich Schuels als Vorsitzender bestellt wurde. Verwunderlich ist, dass es 7 Monate gedauert hat. Im Winter hatte sich die Front um Moskau stabilisiert. Die USA war nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor in den Krieg eingetreten. Diese die Pazifikflotte der USA für ein halbes Jahr auszuschalten, um sich Rohstoffe in Südostasien zu sichern. So dass die USA am 8. Dezember 1941 den Krieg gegen Japan erklärten und die USA, Deutschland und Italien erklärten daraufhin, am 11. Dezember den USA den Krieg. Damit geriet Deutschland wieder in die Situation des Ersten Weltkriegs. Stalin hoffte allerdings, dass die USA ohne Aufrufe der jüdischen Lobby zu Waffenlieferungen und Interventionen in den europäischen Teil des Weltkriegs bereit sei. Hoffnung ist enttäuschbar, darum ging es weiter mit der Gründung der JAFK. Mitte Dezember wurden die ersten Schritte eingeleitet. Der wirkliche Chef des Komitees war der erwähnte Solomon Lusowski, der Mitglied des ZK und des obersten Sowjets, stellvertretender Außenminister und des Sowinformbüros. Schachner Epstein wurde Generalsekretär, Geheimdienst, Lubjanka, Kreml, Partei und Staatsführer hatten somit das JAFK im Griff. Gegenüber eines ausländischen Korrespondenten äußerte sich Lusowski über die Ziele, nämlich die jüdischen Volksmassen in allen Ländern zum aktiven Kampf gegen den Faschismus heranzuziehen und eine Kampagne für Hilfe für die Sowjetunion und die Rote Armee zu entfalten und die Sowjetvölker und sowjetischen Juden als Beispiele des Mutes, der Tapferkeit und Heldentums herauszustellen. 70 Mitglieder gehörten dem Komitee an, dem Präsidium 19. Vorsitzender war Solomon Michoels, Generalsekretär Schachner Epstein. Der Angriff auf die Sowjetunion war ein gezielter Angriff auf die dort lebenden Juden. Anders als bei den Westfeldzügen, bei den Angriffen auf Dänemark und Norwegen, selbst beim Einmarsch auf die Balkanländer, war die Vernichtung der Juden hier nun von vornherein festgelegte Kriegsziele. Sprachlich wurde das zwar kaschiert, indem von Durchgreifen die Rede war, aber gemeint war, dass Juden gleichgültig des Alters, Geschlechts, Verhaltens prinzipiell als Feind galt und der Vernichtung anheimgegeben wurden. Der Kampf gegen den Todfeind Bolschewismus verlangt rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jeden aktiven und passiven Widerstands. So der Befehl. So hieß es in der Richtlinie für das Verhalten der Truppen in Russland. Der antibolschewistische Kreuzzug und die Judenausrottung war für die Naziführung nicht identisch. Hitler äußerte sich dazu, dass Stalin ein Antisemit war. Im Juli 1942 hieß es bei seinen Tischgesprächen, auch Stalin habe Ribbentrop gegenüber kein Hehl daraus gemacht, dass er nur auf den Augenblick des Heranreifens eigener Intelligenz in der UdSSR wartet, um mit dem heute noch von ihm benötigten Judentum als Führungsstrich Schluss zu machen. Heydrich befahl am 2. Juli 1941 den Einsatzgruppen die Liquidierung aller Juden in Staats- und Parteistellung. Ein Befehl, der dann auf alle jüdischen Männer, dann alle Juden, inklusive der Kinder, ausgedehnt wurde. Dies hatte zur Folge, dass eine 3000 Mann starke Einheit der SS und der Polizei in den ersten 5 Monaten der deutschen Besatzung in Baltikum und Bessarabien 500.000 Juden ermordete, durch Massenerschießungen. Unterstützt wurde das von 170 mobilen Polizeibataillonen aus deutschen Freiwilligen, Balten, Ukrainern, Russen, Kosaken, Belorussen, Tataren und anderen. Die Juden waren in den Westgebieten der Sowjetunion nicht systematisch evakuiert. Auch gab es von Kriegsanfang im September 1939 bis zum 22. Juli 1941 in der Sowjetunion keine Deutschlandkritik in der Öffentlichkeit, was dem Hitler-Stalin-Pakt geschuldet war. Zuletzt gab es Kritik zur Reichskristallnacht. Auch in der Faschismustheorie gab es keinerlei Thematisierung von Antisemitismus, da sie ja auch nach dem Modell des italienischen Faschismus gebildet war, der kaum Judenfeindschaft kannte. Und so übertrug man die Einschätzung Italiens auf Deutschland. Es grassierten ja auch Witze wie die »Hitler grüßt Mussolini«, Ave Imperator, der grüßt zurück, Ave Plagiator. Wenn überhaupt der narzisstische Antisemitismus zur Sprache kam, dann als Täuschungsmanöver, dass Hitler den Angriff auf die Juden praktizierte, um sich vor den Arbeitern als Antikapitalist präsentieren zu können, während er von der jüdischen Bourgeoisie mitfinanziert werde. Die Vernichtung traf daher ahnungslose Opfer und in der Ukraine war es so perfide, dass die ukrainischen Juden, die marodierenden Banden unter ukrainischen Fahnen am Ende des Ersten Weltkriegs erinnerten, die deutsche Besatzung noch für weniger schlimm hielten. Die Kiewer Juden, die zur Umsiedlung im September 1941 einbestellt wurden, kamen daher auch in größerer Anzahl als ihre Mörder erwarteten und glaubten wegen der geschickten Organisation bis fast zum Schluss an ihre Umsiedlung. Am 29. und 30. September wurden in der Schlucht von Babi Yar 33.771 Juden erschossen. In den folgenden Wochen kamen ca. 10.000 dazu. Ja, teure Illusion. Die Wehrmacht war durch den Überfall auf die Sowjetunion zum Mittäter aller Massenmorde geworden. Einzelne Einheiten nahmen aktiv an Exekutionen teil. Andere leisteten logistische und organisatorische Hilfe beim Morden. Aber das war noch nicht alles. Von Anfang an gab es den Befehl, Propagandamaterial für die eigene Truppe und die russische Bevölkerung zu konzipieren, so am 21. Februar 1941, als Aufgabe für die Wehrmacht. Das Generalreferat Ostraum von Goebbels Propagandaministerium produzierte im April 1941 in 18 Sprachen der Sowjetvölker Plakate, Flugblätter, Filme, Wochenschauen und Schallplatten. Zeitungen in russischer Sprache glorifizierten die Zerschlagung des Jiddenkommunismus durch die deutschen Befreier. Politische Schulungen zu Judentum, Rassenfrage und antisemitische Literatur wie die Protokolle der Weisen von Zion fanden statt. Goebbels gab am 4. Juli 1941 die Richtlinie heraus, dass die Propaganda gegen Stalin und seine jüdischen Hintermänner zu richten habe. Und die Einheit in Nationalitäten der UdSSR sollte verschwiegen werden. Die Einteilung in Nationalitäten der UdSSR, die ja schon von Stalin damals propagiert wurde, also die sollte verschwiegen werden. Eine Milliarde Flugblätter waren das Resultat. Allein bis Ende 1941 500 Millionen im Vergleich zu bloß 12 Millionen beim Frankreich-Feldzug. Insbesondere in der Ukraine und im Baltikum war die deutsche Propaganda erfolgreich. Die deutschen Truppen wurden mit Freuden begrüßt. Es wurde einfach, also kollaboriert, ja sogar eifrig kollaboriert. Eine ukrainische Hilfspolizei wurde gegründet, die von der Ordnungspolizei geleitet wurde. Den SD-Dienststellen, also Sicherheitsdienst, den SD-Dienststellen wurden ukrainische Kriminalpolizei und Schutzmannschaften unterstellt, die bewaffnet waren und schwarze Uniformen trugen. Ja, die ausländischen Einheiten mussten ja immer der SS eigentlich hier untergeordnet werden, nicht? Um überhaupt auch, also sie durften auch nicht direkt in der Wehrmacht dienen oder so etwas, die mussten dann in die SS. Diese Killerkommandos waren an allen Aktionen wie Massenerschießungen und Pogromen beteiligt. Darüber gab es keinerlei Berichte in der Sowjetunion. Im Schwarzbuch, aus denen werde ich irgendwann noch, auch noch mal einiges vortragen, wurden die Passagen von der Zensurbehörde entfernt. Erst die Ausgabe, die ich verwende, von 1994, hat sie wieder eingesetzt. Allerdings jetzt in deutscher Sprache veröffentlicht. Im polnischen Galizien und in Litauen warfen Mitglieder des antisowjetischen Untergrunds den Juden vor, sie seien Sympathisanten, Nutznießer und Handlanger der sowjetischen Okkupation gewesen, ohne dass die Judendeportation durch die Sowjetmacht erwähnt wurden. Homogen waren die Reaktionen der Bevölkerung nicht, so dass General Ülpenagel sich 1941 beklagte, dass die Judenmorde Mitleid und Sympathie unter der übrigen Bevölkerung hervorriefen. In der Tat glaubten Sowjetbürger, dass sie an die Reihe kämen, wenn die Juden alle erschossen wären. Da die Deutschen behaupteten, Juden und Kommunismus ausmerzen zu wollen, wobei die meisten sich mit dem Kommunismus arrangiert hatten, war das durchaus realitätstüchtig. Die Flugblätter waren da eindeutig. Eines, das seit dem September 1941 in einer Auflage von 160 Millionen verteilt wurde, klingt so. Schlag den Jiddin, den Politruk. Seine Fresse verlangt nach einem Ziegelstein. Die Kommissare und Politruki zwingen euch zu sinnlosem Widerstand. Verjagt die Kommissare und lauft zu den Deutschen über. Schöne Flugblätter. Nun kommen wir zur Reaktion des jüdisch-antifaschistischen Komitees. Auf dem Plenar wurde indirekt darauf eingegangen, wenn beklagt wurde, dass faschistisch-antisemitische Ideologie in Köpfen der Sowjetbürger eingedrungen sei. Aber außerhalb des Komitees gab es keinerlei Reaktionen auf den spezifischen Charakter des antijüdischen Vernichtungsfeldzugs. Frontberichterstattung überwog. Die Leiden der Zivilbevölkerung und die Massenmorde der Einsatzgruppen und Wehrmacht fanden keinerlei Erwähnung. Die polnische Exilregierung erhielt Informationen über die Judenmorde, aber die drangen nicht in die westlichen Medien. So war im November 1941 in einem Bericht der jüdischen Telegrafenagentur von 52.000 Ermordeten in Babi Yar die Rede. Eine Zahl, die auch im Januar 1942 in sowjetischen amtlichen Meldungen genannt wurde und in einer Note von Molotow am 6. Januar, aber im März dementiert wurden. Es wären nur um 1000 Juden gewesen. Die Molotow-Note sprach statt von einer halben Million auch nur von 90.000 jüdischen Opfern. Wirklichkeitstüchtiger waren indes die exilpolnischen und skandinavischen Quellen. Molotow' nächste Note über die Besatzer ging auf die Verbrechen gegen die Juden gar nicht mehr ein. Erst am 18. Dezember 1942 wurde in der Pravda eine Erklärung der 11 alliierten Regierungen bzw. Exilregierungen, wozu auch die Sowjetunion gehörte, veröffentlicht. Das den Titel hatte: Über die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas durch die narzisstischen Behörden. worin die Verpflichtung abgegeben wurde, die Verantwortlichen zu bestrafen für ihre Verbrechen und auch die Pläne der Deutschen beschrieben wurden, die Juden zum Ermorden in den Osten zu treiben. Wer die jiddischsprachigen Radiosendungen des JAFK nicht hören oder die Einigkeit nicht lesen konnte, vernahm demnach kaum etwas. Ein kleines Heft, das 1941 von der polnischen Verwaltung der Leningrader Front herausgegeben wurde, machte eine Ausnahme, indem sie erklärte, dass die Besatzer mit besonderer Grausamkeit gegen die Juden vorgingen, weil sie Hitler als die Ursache allen Übels ansehe. Dem wurde die Beurteilung Yorkis der Juden, das in den 1920er Tabu war, Molotows Lobrede von 1936 entgegengestellt und die Juden als Werktätige des Sowjetlandes und heldenhafte Rotarmisten beschrieben und der Antisemitismus als die größte Dummheit und Gemeinheit des Menschengeschlechts gebrandmarkt. Wassili Wassiljewitsch Struve war wohl auch eine Ausnahme. Als Mitglied der Akademie der Wissenschaften gab er eine Broschüre heraus, in der auch Gorkis positives Bild von Juden entgegenstellte und zeigte, dass die Juden ausnahmslos dem deutschen Antisemitismus zum Opfer fielen und die angebliche Unterstützung Hitlers durch eine jüdische Bourgeoisie daher gelogen war. Das Schweigen, das Tabu über den Holocaust, wurde nur durch das JAFK gebrochen. Lustiger sagt dazu, die offizielle Propaganda ging weder auf die durch Stalin angeordneten Deportationen der Wolgadeutschen, Krimtataren oder sibirischer und kaukasischer Völker noch auf den Genozid an den Juden ein. Sie apostrophierte stattdessen die Opfer als friedliche Sowjetbürger. Nur in Publikationen, die für die breite sowjetische Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, durfte über den Judenmord berichtet werden. Ehrenburgs Reportagen über den Mord an den Juden erschien zwar im April 1944 in jiddischer Übersetzung in einer 63-seitigen Broschüre mit dem Titel »Mörder von Völker«, doch eine russische Zeitschrift veröffentlichte nur wenige Auszüge aus dem Originaltext. Was begründete solche Politik? Ein Hinweis gibt ein Stalin-Zitat, das Lev Kopolev überlieferte, das von einem Mitglied des Militärrats der Front verlesen worden war. Hier jetzt Leo Kopolev. Manche Genossen fehlt es noch an Verständnis dafür, dass die wichtigste Kraft in unserem Land die große russische Nation ist. Einige Genossen jüdischer Abstammung glauben, dieser Krieg werde geführt, um die jüdische Nation zu retten. Diese Juden irren. Wir führen den großen vaterländischen Krieg für die Rettung, die Freiheit und die Unabhängigkeit unserer Heimat mit dem großen russischen Volk an der Spitze. Also das soll Stalin wiedergeben. Um der Nazi-Propaganda keine Angriffsfläche zu bieten, sind Kopolev zufolge Juden von bestimmten Posten abgesetzt worden. Die Sowjetführung entschied in den Augen der Sowjetbevölkerung und der kämpfenden Truppe, die Juden zu opfern. Es sollte der Eindruck vermieden werden, es sei die Aufgabe der Armee, die Juden zu retten. Nebenbei in den USA schien das ebenso so zu sein, dass vermieden wurde zu sagen, dass der Krieg wegen der Juden geführt werde. Nicht der latente bis manifeste Antisemitismus in den USA wurde da noch gefürchtet. Davon mal abgesehen, dass da auch deutsche Propaganda in den USA praktiziert wurde. Aber so nur nebenbei. Und noch einmal lustiger, nicht nur die Erinnerung an die Opfer und an die, die Widerstand leisteten, sondern auch an die Verbrechen der Täter sollte zurückgedrängt werden. Als gegen Ende des Krieges die siegreiche Sowjetarmee das gesamte eigene Territorium befreite und große Teile Ost-Südeuropas und Deutschlands eroberte, hatte sich die Situation grundlegend geändert, so dass die sowjetische Führung kaum mehr Interesse an der Veröffentlichung der Tatsachen über die Shoah in der Sowjetunion hatte. Die staatliche Untersuchungskommission zur Erforschung von Verbrechen der Nazis und ihrer Kollaborateure, die am 2. November 1942 gegründet worden war, wurde bereits Ende 1945 aufgelöst. Auch in den Materialien, die dem Militärgerichtshof in Nürnberg übergeben und dann ins Schwarzbuch übernommen wurden, waren nirgendwo explizit von Juden als den hauptsächlichen Opfern die Rede. Während der Ermittlungen gegen das JAFK nach 1949 erklärte man, die Zahlen der von den Deutschen ermordeten Juden unterlegen als Militär- und Staatsgeheimnis auch in Friedenszeiten der Geheimhaltung. Stalin erklärte in der Nachkriegszeit das sowjetische und das deutsche Volk zu den beiden Hauptopfern des Zweiten Weltkrieges. Von jüdischen Opfern zu sprechen, dafür blieb bei ihm kein Raum. Der Bezugsrahmen der Praxis des jüdisch-antifaschistischen Komitees war durch die Notwendigkeit der Kriegspropaganda nach dem Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion gesetzt und der Notwendigkeit, als Jude zu überleben. Einerseits gab es die üblichen Indoktrinationen, Kampagnen, wie wir sie auch aus Karikaturen kennen, nicht etwa Radio Erivan oder so etwas. Auf der anderen Seite war es ja nun so, dass die Praxis auch im Widerspruch zur sowjetischen Judenpolitik stand, die ja die Anerkennung der Juden als Nation verweigerte. Das gesamte Kulturleben wurde der Landesverteidigung dienstbar gemacht. 943 Schriftsteller gingen in die Armee, wovon 275 fielen. 62% dieser jüdischen Schriftsteller dienten freiwillig im Krieg. Die auf den Krieg bezogene Literatur machte 40% der Buchproduktion aus. Ebenso dominierte das Thema in Musik, Film und Malerei, wobei allerdings Werke entstanden, die weit über den propagandistischen Zweck hinauswiesen. Nur eins fehlte: über die Verbrechen der Deutschen an den Juden vernahm man nichts. Die Pfaffen in Person des stellvertretenden Patriarchen der orthodoxen Kirche riefen zur Verteidigung des Landes auf. Das Organ der kämpferischen Atheisten bis Boschnik, der Gottlose, wurden neben jeder atheistischen von den Behörden eingestellt. Wo viel Krieg ist, ist auch viel Glaube, könnte man sagen. Immerhin waren nicht nur die Kirchen, sondern auch die Synagoge nicht mehr geschlossen. Stalin empfing im September 1943 Vertreter der orthodoxen Kirche und gewährte anerkennend die Unterstützung der Gründung von Priesterseminaren. Der Moskauer Oberrabbiner durfte 1944 Mitglied des jüdisch-antifaschistischen Komitees werden. Armee und Flotte gaben Propagandaschriften heraus. 3.300 in einer Auflage von mehr als 2 Milliarden. Es gab tausende verschiedene Flugblätter, täglich 14 Sendungen des Rundfunks für die Truppe. Seit Mitte der 30er Jahre fand eine zunehmende Aufwertung von Vaterland und Heimat statt. Geschichtslehrer, Historiker, alle waren nun aufgerufen zur Vernichtung des schlimmsten Feindes der Sowjetunion. Der Sieg über die Ordensritter im 13. Jahrhundert, der Sieg über die Tataren im 14. und die Verteidigung Moskaus im 17. Jahrhundert waren die beliebtesten Themen, so als ob es keine Revolution gegeben hätte. Großer Vaterländischer Krieg, wovon nun nach dem Angriff der Deutschen die Rede ist, erinnert an die Verteidigung gegen Napoleon. Da war das jüdisch-antifaschistische Komitee nicht faul und leitete daraus die Identifikation mit Heldengestalten der jüdischen Geschichte als berechtigt und akzeptiert her. Selbst deutsch-nationalistische Konnotationen wurden gegen Hitler genutzt, wie Nationalkomitee Freies Deutschland, Bunte Offiziere, gegründet im Juli bzw. September 1943. 1944 wurde der Text der Internationale in der Hymne der Sowjetunion ausgetauscht. Es wurde die große Rus gesungen, der historische Vorläufer Russlands wurde besungen, die auf ewig einen unzerstörbaren Bund geschaffen habe. Nach der Entstalinisierung 1956 wurde nur der Text der Hymne, die Stalin glorifiziert, nicht mehr gesungen, sondern nur noch die Melodie weiter vom Orchester gespielt. Wir kennen das ja aus Deutschland, bei der Deutschen ließ man aber allerdings nur die erste Strophe einfach weg. Die Pravda berichtete am 24. April 1942 von den Aktivitäten vier weiterer antifaschistischen Komitees. Die meisten Aktivitäten gingen aber von dem jüdisch-antifaschistischen Komitees aus. Am 24. Mai 1943 fand der zweite Meeting von Vorsteher von dem jüdischen Volk, also das zweite Meeting der Vertreter des jüdischen Volks statt, in dem Solomon Michel es in der Eröffnungsrede sich an die Juden Englands, der USA, Palästinas, Südamerikas, Südafrikas und Australiens wandte. Was sagte er? Unser antifaschistisches Komitee muss zu einem Bestandteil der Schlacht werden und sich in den breiten Kreis der Kampfaufgaben einreihen. Dabei dürfen wir nicht nur mit der Waffe des gesprochenen und gedruckten Wortes kämpfen. Die Losung der zweiten Versammlung, Geld für 1000 Panzer und 500 Bomber für die Rote Armee zu sammeln, ist schon allein ein grandioses Kampfziel. Diese Aufgabe ist ohne Zweifel überaus wichtig und ehrenvoll und verlangt uns jede Kraftanstrengung ab. Beschränken wir unsere Tätigkeit jedoch allein auf diese Zahlen, würden wir unsere Pflicht nicht vollständig erfüllen. Wir müssen zeigen, wie sich die Völker unseres Landes erhoben haben, um das sowjetische Vaterland zu verteidigen, wie sie gegen die Verfechter der Rassentheorie, den Rassenhass, gegen den Hitlerfaschismus und gegen all jene kämpften, die ihm offen und versteckt helfen, gegen jene, die nicht verstehen, dass zusammen mit dem Antisemitismus das gefährliche Gift des Faschismus eingeschmuggelt wird. Die zentrale Aufgabe des Komitees ist die Beschaffung von 1000 Panzern und 500 Bombern für die Rote Armee. Und neben dieser ehrenvollen Aufgabe hat das Komitee Material zusammenzutragen, um die Beteiligung des jüdischen Volkes und seinen Heldenmut im großen Vaterländischen Krieg zu verdeutlichen. Durch Lovskis und Tschetscherbakows Aussagen im späteren Prozess gegen das jüdische antifaschistische Komitee wissen wir, dass das mit der Kreml-Führung abgestimmt war. Aber Michoels wies auch auf die Grenzen hin. Ich bin Vertreter jenes Teils des jüdischen Volkes, das wie nirgendwo auf der Welt frei und überzeugend das wundervolle und bedeutungsvolle Wort artikulieren kann, das ungeheuer liebe, dringende, notwendige Wort, das in einer Reihe mit den Worten Tate und Mama, also Papa und Mama steht, das Wort, das die Quelle des Muts und des wunderbaren Heldentums ist. Das Wort Heimland, also Heimat, unser sowjetisches Land ist dieses Heimatland. Uns trennen zwar mächtige Ozeane, aber wir sind vereinigt durch Ozeane von Blut unserer Müttern und Schwestern, unserer Söhne und Brüder, die durch die Faschisten vergossen wurden. David Bergonson, der dann am 24. Januar 1949 verhaftet und am 12. August 1952 an seinem 68. Geburtstag erschossen wurde, also kurz bevor Stalin dann endlich krepierte, hatte nach der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen noch Erzählungen geschrieben, die den Patriotismus sowjetischer Juden beschreiben. Aber der Aufruf vom 24. Mai 1942, zu dem er auch einen Beitrag leistete, hatte in der jüdischen Welt ein breites Echo gefunden, gerade weil Bergolson Bilder aus der Geschichte der Juden beschwor. Ja, da hieß es, all die Leiden, die unser schon lange leidendes Volk je bedrängt haben, ob in der Antike, als Nero Juden in die Zirkusarenen trieb, um sie von Löwen zerfleischen zu lassen, ob im Mittelalter, als Juden in Leichentücher gehüllt auf den Scheiterhaufen stiegen oder ihren Kindern die Kehle durchschnitten, um sie vor einem schrecklicheren Schicksal als dem eigenen zu bewahren. All diese Leiden erblassen vor Hitlers Grausamkeiten. Dies war vom ersten Plenum am 28. Mai 1942. Dort hatte auch der Literaturkritiker Isaac Nussinow betont, das Komitee müsse den heroischen Anteil der jüdischen Massen im Vaterländischen Krieg und militärischen Aufbau dokumentieren. Er kritisierte, dass Juden nicht problemlos in die Rote Armee aufgenommen werden, besonders die aus dem Baltikum und Polen. Nicht, wir kennen das ja auch, Rosa Luxemburg lebt ja in dieser Gegend. Lina Stern, die Frau des Komitees, andere gab es nicht, das weibliche Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Medizinischen Akademie, strich heraus, dass es ständige Kontakte des Komitees zu gesellschaftlichen Organisationen im Ausland und für die für den Aufbau jüdischer Freiwilligenorganisationen geben müsse. Wichtig war, allein schon wegen der Obrigkeit Stalins, die Organisation von Sammlungen von Geld auf Veranstaltungen von, ich mag das Wort nicht so, Kulturschaffenden für die Rote Armee. Aber das war nicht opportunistisch, sondern auch Itzik Fefer verband solches Sammeln mit der Forderung, lasst uns alles tun, um die heldenhaften Partisanen und Partisaninnen, Söhne und Töchter des jüdischen Volks, ruhmvoll zu verewigen. Wir dürfen nicht ruhen, ehe der Feind von der Erde ausgetilgt ist. Itzik Fefer kommt aus einer weltlich eingestellten Familie. Sein Vater wurde 1941 ermordet, seine Schwiegermutter gehörte zum Opfer von Babi Yar. Er gehörte dem Bund an von 1917 bis 1919, also von 17 bis 19 das Lebensjahr nicht, also 1900 geboren. 1919 wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei, Freiwilliger in der Roten Armee, arbeitete während der Besetzung Kiews im kommunistischen Untergrund, wurde aber mit dem schon erwähnten Nusinow zusammen verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nach der Entlassung gelangte er ins ZK der ukrainischen KP und wurde Sekretär der Gewerkschaft der Kulturschaffenden. Am 24. Dezember 1948 wurde er verhaftet. Da war ein Monat vorher schon das jüdisch-antifaschistische Komitee liquidiert worden und es fand ein Prozess statt. Er hatte von der Liquidation gewusst, weil er vom Geheimdienst Abakumov gezwungen war oder es sogar freiwillig tat. Genaueres wissen wir auch nicht. Bei der Beschlagnahme von Akten Michoels zu helfen. Worin er sich da reingeritten hat, wurde ihm beim Prozess wohl bewusst. Nachdem er zuerst ein Geständnis abgab und sogar andere belastete, nahm er hinterher alles wieder zurück. Was natürlich dann nicht zu einem Freispruch führte. Bei der Herausgabe eines seiner Werke 1967 wurde seine Verurteilung und Hinrichtung nicht mal erwähnt. 1967, nicht? Ist ja auch wieder ein Datum, nicht? Junikrieg. Da war man ja auch ganz antijüdisch wieder eingestellt. Im August 1990 wurde sein Gedicht »Ich bin Ajid« zum 38. Jahrestag seiner Hinrichtung im jiddischen Original veröffentlicht. Ohne die Strophen, die Stalin erwähnen. Ich lese gleich die deutsche Übersetzung, weil die meisten kein Jiddisch verstehen. Und dies verstehen mag ich auch das nicht zumuten, wenn ich mich da verhasple. Und meine Mutter würde im Grab rotieren. Das nächste Mal werde ich noch ein wenig zu Itzik Fefer nachtragen und über die weiteren Aktivitäten berichten. Hier soll nur angedeutet werden, dass am Ende ein Justizmord steht und eine spätere Rehabilitation. Aber hier nun, ich bin Ajid, dass vielleicht die ganze widersprüchliche Konstellation in der UdSSR, also wie in den Nutshell konzentriert. Itzik Fefer. Ich bin Ajid. Der Wein von uralten Geschlechtern hat mich gestärkt auf Wanderschaft. Die Folterpein von Menschenschlechtern hat nicht zerschlagen meine Kraft. Mein Volk, den Glauben, alles, was sich in Freiheit ausformt und erblüht, noch unterm Schwerthieb schrie ich, dass ich ein Jude bin. Ich bin Ajid. Kein Pharao, nicht Titus Heere, noch Haman konnten ihrer Zeit den Stolz mir nehmen. Meine Ehre ruht in der Hand der Ewigkeit. Mein Lebensmut blieb ungebrochen auf Scheiterhaufen von Madrid. Mein Ruf hallt zeitlos durch Epochen. Ich bin Ajid. Ägypten hat in Stein geschlossen den Körper mir. Ich hab in Zorn mit Tränen braches Land begossen und eine Sonne ward geboren, in deren Schein die Nächte brachen, wo sich mein Weg durch Disteln zieht, die stumm nach meinen Augen stachen. Ich bin Ajid. Gut 40 Jahre frühen Lebens bin ich geirrt im Wüstensand. Das hat mir Alterskraft gegeben. war Kochbars Ruf ins Herz gebrannt, was ich auf Erden auch erleide, den Starrsinn meines Ahnen hüt ich mehr als Geld, als Samt und Seide, ich bin Ajid. Was gilt mir Gold? Konnt es denn stillen, als nirgendwo ein Obdach war? Mein Sehnen, mein Geist und Willen, mehr Stärke gab mir Samsons Haar, das Dalia den Recken raubte, vor seinem Bronzeton verglüht, was sich die Welt an Münzen glaubte, ich bin Ajid. Die Faltenstirn von Reb Akibe, der Scharfsinn von Jesajas Wort, sie nährten meinen Durst zu Liebe und Hass zugleich. In mir lebt fort der Schwung der Makkabäerhelden und ihr rebellisches Gemüt, hört mich von den Schalotten melden, ich bin Ajid. Die Weisheit Salomos war meines Nomadenschicksals fester Halt. Das schiefe Lächeln Heinrich Heines hab ich mit meinem Blut bezahlt. Und wie Halevis Zauberklangen hab ich im Ohr, was auch geschieht, vernichtet, oft doch nie vergangen, ich bin Ajid. Der Makler am Amsterdamer Treiben, Spinoza hat es nicht gestört, zur Straße hören heißt Menschen zu bleiben. Die Sonne Marxens auf der Erd hat aufgefrischt und neu gerötet, mein altes Blut ihr Rot durchzieht, ein Feuer, das ihr niemals tötet. Ich bin Ajid. Und meine Augen widerspiegeln den Schein, die Stille und den Drang vom Licht auf Vorderasiens Hügeln, von Mendeles gesegnetem Gang. Und Russlands scharfe Bajonette, den Glanz der Ehren unterm Schnitt. Ich bin ein Sohn unserer Sowjette, ich bin Ajid. Der Echohall in Haifas Hafen schwingt nach in meiner Stimme Klang, dank unsichtbarer Telegraphen durch Meer und Täler. Zu mir drang der Puls von Buenos Aires Plätzen und aus New York ein jiddisch Lied, der Schauder von Berlins Gesetzen, ich bin Ajid. Ich bin ein Jude, der getrunken aus Stalins edlem Kelch von Glück, das ist jetzt die Stalin-Passage. Ich bin ein Jude, der getrunken aus Stalins edlem Kelch von Glück, wer Moskau tot wünscht und versunken, wer unsere Welt will drehen zurück, dem sag ich, halt, den schrei ich nieder. Ich folge den Ostvölkern im Schritt, die Sklaven sind ja meine Brüder, ich bin Ajid. Mein Ruhm, ein Schiff auf wilden Meeren, mein Blut bescheint die Ewigkeit. Jakob Sverdlov will stolz ich ehren, Gaganowitsch an Stalins Seid. Die Jugend trägt mich über Wehen, von Schnee mein Herz ist Dynamit. Mein Traum lässt mich nicht untergehen, ich bin Ajid. Die Kräfte wachsen uns zusammen, die Schlacht ist heut mein täglich Brot. Ich preis den Sturm, ich lob die Flammen, der braunen Pest wünsch ich den Tod. Ich wag mein Leben, dumpf und kehlig, schreit aus dem Erdreich, unterm Tritt das Blut von Papernik, Gorelik, ich bin Ajid. Ich will die Feindesschar verstreuen, die mir schon grub ein Gräber fällt, mich unter roten Fahnen freuen, des Lebens einer neuen Welt, will meine Weingärten bepflanzen und selbst sein meines Glückes Schmied. Ich werd auf Hitlers Grab noch tanzen, ich bin Ajid.